Lass uns noch einmal beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, sodass wir als die Schwachen sagen können, ich bin stark, und als die Armen sagen können, ich bin reich. Nicht durch das, was wir getan haben, nicht durch das, was wir bezahlt haben, sondern durch das, was du getan hast und das, was du bezahlt hast. Und dafür danken wir dir und wir bitten dich, dass du uns diese wunderbare Wahrheit durch dein Wort heute Morgen wieder neu aufschließt und dass du uns Glauben schenkst, daran zu glauben. Amen. Wenn du heute sterben würdest und dann vor Gott stehen würdest und Gott dich fragen würde, warum sollte ich dich in meinen Himmel lassen? Welche Antwort würdest du ihm dann geben? Denk mal kurz darüber nach. Was würdest du sagen, wenn Gott dich das fragt? Warum sollte ich dich einlassen in den ewigen Himmel? Weil ich mir echt Mühe gegeben habe, ein guter Christ zu sein? Weil ich an Gott glaube und versuche, seinen Willen zu tun? Weil ich ganz fest von Herzen an Gott glaube? In unserem heutigen Bibeltext geht es genau um dieses Thema. Wir beschäftigen uns mit der Frage oder wir lernen, auf welcher Grundlage ein Mensch tatsächlich in den Himmel kommt. Und ich möchte euch alle ermutigen, eure eigenen Antworten, die ihr vielleicht gedanklich gegeben habt, mit dem abzugleichen, was die Bibel uns heute Morgen sagt. Nicht damit du bei einem Bibelquiz die richtige Antwort weißt und da gut abschneiden kannst, sondern damit du für diesen Tag vorbereitet bist. Wir alle werden eines Tages in diesem Moment sein, dass Gott uns das fragen wird, dass wir vor ihm stehen werden. Und wir möchten, dass wir für diesen Tag vorbereitet sind und an diesem Tag mit hundertprozentiger Sicherheit auch in den Himmel kommen können. Gott sei Dank hat Gott uns tatsächlich die Antwort auch auf diese Frage selbst in seinem Wort gegeben, wie ein Mensch in den Himmel kommen kann und wie er das ewige Leben erhalten kann. Und Römer 4, die Verse 1 bis 12 zeigen uns die Antwort auf diese Frage. Ich lese uns den Text und danach sage ich noch kurz was zu dem Zusammenhang, in dem wir diesen Text finden. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Wenn nämlich Abraham aufgrund von Werken gerecht gesprochen wurde, hätte er sich rühmen können. Aber das ist vor Gott nicht möglich. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn nun jemand Werke verrichtet, so erhält er den Lohn nicht aus Gnade angerechnet, sondern zugeteilt nach Schuldigkeit. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Im gleichen Sinn nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne Gegenleistung Gerechtigkeit zuspricht. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Psalm, den wir gerade gehört haben. Wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünde zugedeckt ist oder zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Werden hier nur die glücklich genannt, die beschnitten sind, oder gilt das, was David sagt, auch für die Unbeschnittenen? Wir haben gesehen, dass der Glaube Abraham als Gerechtigkeit angerechnet wurde. In welche Zeit fiel das? War er damals schon beschnitten oder war er noch unbeschnitten? Er war noch unbeschnitten. Und dass er dann beschnitten wurde, war ein äußeres Zeichen, eine Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hatte. Denn Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind und denen darum genau wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Durch seine Beschneidung ist Abraham aber auch der Vater der Beschnittenen geworden, und zwar der Vater derer, die sich nicht damit begnügen, beschnitten zu sein, sondern die in seine Fußstapfen treten und dem Beispiel folgen, dass er, unser Stammvater, uns durch seinen Glauben gab, noch bevor er beschnitten war. Römer Kapitel 4 ist eine Fortführung von Paulus' Argumentation aus Römer Kapitel 3, wo wir letzte Woche die Predigt von Scott gehört haben. Und letzte Woche am Ende dieses Kapitels in Römer 3 haben wir gelesen, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das ist ein ganz zentraler Vers im Römerbrief. Und Paulus führt dann noch aus, dass, weil die Rechtfertigung durch den Glauben und nicht durch Werke kommt, sich kein Mensch für seine Rettung rühmen kann. Warum? Weil er sie zu 100% Gott zu verdanken hat. Eine weitere Auswirkung davon, dass die Rettung durch den Glauben kommt, ist, dass die Tür für alle Menschen offen steht, egal wo sie herkommen, unabhängig von ihrer Herkunft. Juden und Nichtjuden, sie alle können durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden. Das hatten wir in Römer 3 gehört. Und wir haben festgestellt, schon immer wieder in diesen ersten Kapiteln, dass Paulus sich in gewisser Weise bewusst war, dass er etwas Überzeugungsarbeit leisten musste mit seinem Römerbrief. Nicht alles, was er seinen Lesern hier mitteilt, nehmen sie sofort für bare Münze an, sondern er weiß, er muss sie immer wieder überzeugen. Und deshalb geht er immer so zwei Schritte vor und dann in gewisser Weise einen Schritt zurück, um nochmal das, was er gesagt hat, zu belegen und sie davon zu überzeugen. Und Kapitel 4 ist genau so ein Kapitel, in dem Paulus weitere Überzeugungsarbeit leistet für das, was er vorher schon geschrieben hat. Und wie er das tut, ist wirklich genial. Er nimmt nämlich zwei Beispiele aus dem Alten Testament, die Beispiele von Abraham und David, um zu belegen, dass Gott schon immer Menschen aufgrund ihres Glaubens gerechtfertigt hat. Das ist nicht etwas Neues, sondern Gott hat das schon immer so gemacht. Und das ist der erste Punkt. Gott hat schon immer Menschen aufgrund des Glaubens gerechtfertigt. Nun, warum ist das so ein genialer Schachzug von Paulus, dass er jetzt hier über Abraham und David spricht? Weil die Juden Abraham natürlich als den Stammvater des Volkes Gottes, der Juden, und als einen großen Glaubenshelden verehrt haben. Für sie war Abraham so der Glaubensheld par excellence. Und das jüdische Volk hatte natürlich seinen physischen Ursprung in Abraham. Gott hatte Abraham in 1. Mose 12 berufen. Gott hat ihm versprochen, ihn zu einem großen Volk werden zu lassen und seinen Nachfahren das gelobte Land zu geben und dieses Volk zu segnen. Und wenn Paulus jetzt zeigen kann, dass Abraham quasi auf seiner Seite steht, dann wäre es für seine Widersacher, für seine Gegner kaum mehr möglich, ihm noch zu widersprechen. Und deshalb bezieht er sich jetzt auf Abraham. Wir haben in den ersten drei Kapiteln schon gesehen, dass Paulus mit so zwei Irrtümern immer wieder zu kämpfen hat bei seinen Lesern und vor allem unter seinen eigenen Landsleuten. Zum einen eine gewisse Werkegerechtigkeit unter Juden, dass sie gedacht haben, sie können durch ihre eigenen Werke vor Gott bestehen können. Und dann so eine Art Nationalismus, das heißt eine Engführung, die sie denken ließ, die Rettung ist nur für sie allein, für die Juden bestimmt. Und die Frage, die Römer 4, die wir jetzt in Römer 4 jetzt stellen, auf welcher Seite steht Abraham, der Begründer, sage ich mal, des Glaubens? Unterstützt Abraham, dass man durch Werke gerettet wird, und zwar nur, wenn man Jude ist? Oder unterstützt Abraham vielmehr, dass man durch den Glauben gerechtfertigt wird, unabhängig von seiner Abstammung? Also Paulus leitet diese ganze Diskussion dann in Vers 1 mit der Frage ein, wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. In Vers 2 zeigt Paulus ganz deutlich, dass Abraham nicht aus Werken gerechtfertigt werden konnte, weil das einem ganz allgemeingültigen biblischen Prinzip widersprechen würde. Er sagt, wenn nämlich Abraham aufgrund von Werken gerecht gesprochen wurde, hätte er sich rühmen können. Hätte sagen können, ja, das habe ich mir verdient. Und Paulus sagt, aber das ist vor Gott nicht möglich. Und hier finden wir wieder dieses Wort Rechtfertigung oder gerechtfertigt wurde, gerecht sprechen. Und ich möchte das nochmal kurz erklären. Scott hat das letzte Woche gemacht, aber das ist etwas so Wichtiges, dass wir verstehen, was das ist. Und nicht alle von euch waren letzte Woche da, dass ich noch einmal erklären möchte, was mit diesen Worten rechtfertigen oder gerecht sprechen oder Gerechtigkeit zusprechen oder anrechnen gemeint ist. Das ist ein Begriff und das ist ein juristischer Begriff, also aus dem Gerichtssaal quasi geborgt. Und es bedeutet, dass ein Mensch als frei von Schuld erklärt wird. Dieser Mensch ist frei von Schuld. Das heißt, wenn ich gerechtfertigt bin, dann habe ich vor Gott einen Status, mit dem ich vor ihm bestehen kann und sagen kann, ich bin frei von Schuld. Mit diesem Status kann ich quasi tatsächlich in seine Gegenwart treten. Und dieser Status ist es, den wir brauchen, um eines Tages in den Himmel zu kommen. Dass Gott sagt, dieser Mensch ist frei von Schuld. Vielleicht können wir es uns so vorstellen, dass wir mit einem Zettel vor den Thron Gottes treten werden am Tag des Gerichts. Und auf diesem Zettel, wenn da drauf steht, frei von Schuld, dann und nur dann wird Gott uns einlassen. Aber sobald auch nur ein Eintrag auf diesem Zettel zu finden ist, stehen wir vor dem gerechten Richter als schuldig da und werden an dem Tag des Gerichts nicht bestehen können. Und Paulus sagt jetzt in Vers 2, es ist unmöglich, dass Abraham durch sein eigenes Tun, durch seine eigene Leistung gerecht gesprochen wurde. Warum? Weil er sich sonst selbst für seine Rettung rühmen könnte, und das ist vor Gott nicht möglich. Das heißt, niemand im Himmel wird sagen, ich bin hier, weil ich es mir verdient habe. Ich bin hier, weil ich hart dafür gearbeitet habe. Alle werden sagen, aller Ruhm, alle Ehre gebührt meinem Retter und meinem Gott. Gott allein, er hat mich gerettet und ich habe nichts dazu beigetragen. Das heißt, diese Vorstellung, dass jemand in den Himmel kommt, weil er sich echt Mühe gegeben hat, ein guter Christ zu sein, weil er sich angestrengt hat, weil er etwas dafür getan hat, weil er etwas geleistet hat oder irgendeine andere Antwort, die unsere eigenen Werke, unsere eigene Leistung als Grundlage für diesen Eintritt in den Himmel betrachtet, wird hier von Paulus widerlegt. Es ist nicht aufgrund von Werken. Also Vers 2 zeigt uns, wie Abraham nicht gerechtfertigt wurde, nicht aufgrund von Werken. Ein Mensch trägt nicht zu seiner Rettung bei. Und dann zeigt Vers 3, wie Abraham gerechtfertigt wurde, nämlich aufgrund des Glaubens. In Vers 3 fragt er denn, was sagt die Schrift? Und dann kommt ein Zitat aus 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham wurde nicht durch Werke, sondern durch den Glauben gerechtfertigt. Und hier taucht jetzt ein Wort auf, und ihr könnt das gerne auf euren Zetteln dick unterstreichen oder auch in euren Bibeln, was in diesem Text ein Schlüsselwort ist und was ganz häufig vorkommt, nämlich das Wort anrechnen oder zusprechen. Es kommt fast in jedem Vers hier vor. Es kommt in Vers 3 vor, Vers 4, Vers 5, Vers 6, Vers 8, Vers 9, Vers 10 und Vers 11. Also ganz oft, das ist ein ganz wichtiges Wort und ein wichtiges Konzept, was wir versuchen wollen zu verstehen. Anrechnen oder zusprechen, also die Gerechtigkeit anrechnen, zusprechen. Also das ist ein Wort aus der Buchhaltung und man kann es vielleicht so verstehen. Ein Bekannter von mir hat mal ein Haus über eine Mietkaufoption gekauft. Das heißt, er hat zuerst da zur Miete gewohnt und dann Miete gezahlt. Und als er dann das Haus tatsächlich gekauft hat, dann wurden seine vorherigen Mietzahlungen dem Kaufpreis angerechnet, dem Kaufpreis zugesprochen. Aus den Mietzahlungen wurden quasi Ratenzahlungen gemacht, die dem Kaufpreis angerechnet wurden. Und die Bibel sagt jetzt, dass Abrahams Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Das bedeutet nicht, dass Abraham durch den Glauben oder dass der Glaube von Abraham so ein wertvoller oder verdienstwürdiger Akt war, durch den er diesen Status erlangt hat. Als ob man durch das Glauben das verdienen könnte. Nein, Abraham wurde es angerechnet, es wurde ihm zugesprochen, eine Gerechtigkeit, die nicht seine eigene war. Das war nicht seine eigene, und zwar aufgrund des Glaubens. Und damit wir das noch ein bisschen besser verstehen, erklärt Paulus nochmal zwei Wege, wie man etwas bekommen kann, wie man etwas erlangen kann und auch die Rechtfertigung vor Gott. Und das tut er in den Versen 4 und 5. Und er sagt, wenn jemand Werke verrichtet, so erhält er den Lohn nicht aus Gnade angerechnet, sondern zugeteilt nach Schuldigkeit, nach einer Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wenn dir dein Arbeiter Geld für deine Arbeit zahlt, dann sagst du nicht, oh, das ist ja nett von dir, vielen Dank für dieses Geschenk. Nein, du sagst, danke, aber das habe ich mir durch meine Arbeit verdient. Und etwas ganz anderes ist es, wenn uns jemand aus freien Stücken ohne eine Gegenleistung, ohne dass wir es verdient haben, ohne eine Verpflichtung auch zu haben, etwas schenkt. Das ist der Unterschied. Und weil Gott ein Gott der Gnade ist, der sich nicht durch uns zu etwas verpflichtet fühlen kann, der seine Errettung und seinen Segen immer aus freien Stücken heraus schenkt, kann kein Mensch je zu Gott kommen und sagen, gib mir meinen Verdienst, gib mir das, was ich verdient habe, gib mir das ewige Leben, denn ich habe dafür hart und schwer gearbeitet. Ich habe Werke getan oder vielleicht sogar, ich habe immer an dich geglaubt und fest an dich geglaubt. Nein, Rechtfertigung ist immer ein Geschenk Gottes. Unsere Rettung verdanken wir der Gnade Gottes. Das heißt, wer an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, Vers 5, der bekommt das Geschenk der Errettung, der Rechtfertigung. Und diese Formulierung wer an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, das ist interessant und das ist wichtig, weil sie deutlich macht, dass der Gottlose eben nicht gerecht ist an sich. Sein eigenes Leben ist nicht gottesfürchtig an sich. Er ist nicht ein gerechter Mann, sondern er ist ein gottloser Mann oder eine gottlose Frau. Er ist eben nicht frei von Schuld und trotzdem wird ihm dieser Status geschenkt, wird ihm diese Rechtfertigung geschenkt. Und hier kommen wir wirklich in gewisser Weise zu dem Herz des Evangeliums. Christ zu werden bedeutet zuallererst eine Veränderung unserer Stellung vor Gott. Wir waren aufgrund unserer Sünde zum Tode verurteilt und zur ewigen Verdammnis verurteilt, aber Gott spricht uns frei. Er schenkt uns einen neuen Status, sodass wir jetzt so vor ihm stehen, als hätten wir nie gesündigt. Wir stehen vor Gott so, als hätten wir nie gesündigt, wenn wir von ihm gerechtfertigt wurden. Und das nicht, weil wir tatsächlich gerecht sind, sondern weil uns die Gerechtigkeit eines anderen, nämlich die von Jesus Christus, angerechnet wird. Es wird quasi so, auf seine Gerechtigkeit wird quasi auf unser Konto überwiesen und uns geschenkt und wir haben nichts selber dafür getan. Und die Reformatoren haben deshalb davon gesprochen, dass Christen, jetzt kommt ein lateinischer Begriff, simul justus et peccator sind. Sie sind zugleich gerecht und sündig. Das haben sie gesagt, um diese Spannung auszudrücken. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist, wir können im Gericht vor Gott bestehen, wir können mit Gott versöhnt sein, wir können eine Beziehung zu ihm haben und das, obwohl wir gesündigt haben. Obwohl wir die Schuld, die wir angehäuft haben, niemals selbst bezahlen könnten und obwohl wir Tag für Tag auch weiter sündigen. An dieser Stelle machen dann manche den Fehler, dass sie meinen, ach super, das Geschenk der Rechtfertigung, das führt doch dann dazu, dass man einfach umso mehr sündigen kann und sich gar nicht mehr so richtig bemüht, auch Gott zu gefallen. Und deshalb sehen sie diese Rechtfertigung aus Glauben, aus Gnade, etwas kritisch und sagen, ach, das führt doch dazu, dass Menschen nicht mehr sich an Gottes Gebote halten. Aber sie begehen dabei einen Fehler, nämlich, dass sie vergessen, dass wenn Gott einen Menschen rettet, dann ist es nicht nur, dass er diesen Menschen diese Rechtfertigung schenkt, die Vergebung der Sünden. Das ist nicht das Einzige, was Gott tut, wenn er einen Menschen rettet, sondern an vielen anderen Stellen lehrt Paulus über die neue Geburt, über ein neues Leben, was Gott uns schenkt, über die Heiligung, das heißt, dass sich unser Leben verändert, über die Gabe des Heiligen Geistes, der in uns einzieht und Wohnung in uns nimmt und uns verändert. Das heißt, wir dürfen die Rechtfertigung allein aus Glauben nicht isoliert betrachten, als wäre das Einzige, was Gott tut, sondern er tut noch viel mehr für uns. Gott gibt uns nicht nur einen neuen Status vor ihm, sondern er verändert uns auch von innen heraus und macht uns von Grund auf zu neuen Menschen, zu einer neuen Schöpfung. Calvin hat das mal bildhaft so ausgedrückt, dass er gesagt hat, wir können Christus nicht in Stücke reißen. Du kannst Christus nicht für deine Rechtfertigung haben, ohne ihn nicht zugleich auch für deine Heiligung zu haben. Und Heiligung heißt hier dieser Veränderungsprozess, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Also, das Beispiel von Abraham belegt, dass die Rechtfertigung von Anfang an schon immer ein Geschenk der Gnade Gottes war, das denen geschenkt wird, die glauben. Dann führt Paulus noch ein zweites Beispiel an, nämlich das von David. Und David ist auch eine Autoritätsperson in der jüdischen Geschichte, ein Glaubensheld. Er war nämlich so gesehen der größte König des Alten Testaments. Zu der Zeit hat Gottes Volk eine Blütezeit erlebt. Und auch David bestätigt, dass die Rechtfertigung ein Geschenk Gottes ist, das uns vergeben wird, nicht aufgrund eines Verdienstes, nicht durch Werke, die wir getan haben. In Vers 6 lesen wir dann, im gleichen Sinn nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne Gegenleistung, und im Urtext steht da ohne Werke, Gerechtigkeit zuspricht. Wie gut, oder wohl dem Menschen, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und hier haben wir wieder dieses Wort anrechnen. Dreimal wird ein Mensch von David glücklich gepriesen und dreimal wird der gleiche Grund jeweils in anderen Worten genannt. Sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz ist ihm vergeben, seine Sünden sind zugedeckt. Der Herr rechnet ihm seine Sünde nicht an. Und David hat selber diese Vergebung seiner Sünden erfahren. Er kannte die daraus resultierende Freude der Vergebung, die Freude darüber, dass Gott ihn trotz seines schweren Versagens nicht losgelassen hat, sondern er weiter ein Kind Gottes bleiben durfte. Und ich frage dich, wie ist es mit dir? Kennst du auch diese Freude der Vergebung? Kennst du die Freude, angenommen zu sein als ein Kind Gottes? Hast du diese Freude schon persönlich in deinem Leben erfahren, dass deine Sünden dir vergeben wurden? Vielleicht ist es bei dir schon lange her, dass du Christ geworden bist und du hast dich damals gefreut, als du das erste Mal von Jesus gehört hast, vor Jahren. Und dieser Text ermutigt uns, dass wir diese Freude über die Vergebung unserer Sünden Tag für Tag suchen. Dass wir nicht sagen, ach, das waren so schöne romantische alten Zeiten in meinen ersten Tagen mit Jesus, sondern dass wir uns Tag für Tag an dieser Vergebung erfreuen. Es ist die größte Freude in dieser Welt, die wir haben können. Sie rührt uns manchmal zu Freudentränen, wenn uns das bewusst wird. Sie lässt uns singen, wie wir das vorhin auch gemacht haben. Und sie beflügelt auch unser Leben für Gott. Aber, wie wir alle, glaube ich, wissen, ist diese Freude in unserem christlichen Leben oft angefochten. Sie wird oft verdrängt von anderen Dingen, die uns ans Herz gehen, die uns beschäftigen, die das so ein bisschen ersticken. Und deshalb müssen wir als Christen für diese Freude kämpfen. Einer, der das gemacht hat, ist George Müller oder Georg Müller, der Mitte des 19. Jahrhunderts in England christliche Waisenhäuser aufgebaut hat. Und der schrieb am 7. Mai 1841 Folgendes in sein Tagebuch. Ich erkannte deutlicher als je zuvor, dass die wichtigste Aufgabe in meinem Leben die Freude an meinem Herrn ist. Das war es, worum ich mich jeden Tag kümmern sollte. Die Hauptsache ist nicht, wie viel ich dem Herrn dienen kann, sondern wie ich meine Seele dahin bringen kann, dass sie voller Freude über Gott ist, damit diese Freude mich innerlich stärkt. Und ein Weg, wie wir zu dieser christlichen Freude, zu dieser übersprudelnden Freude gelangen können, ist dieses Geschenk der Vergebung unserer Sünden, dieses Geschenk der Rechtfertigung, sich immer wieder selber bewusst zu machen oder es sich von anderen Christen zusprechen zu lassen, wie wir es zum Beispiel im Abendmahl machen. Martin Lloyd-Jones, ein englischer Prediger, hat es mal so pointiert: Erkennst du nicht, dass der Großteil deiner Unzufriedenheit im Leben darauf zurückzuführen ist, dass du dir selbst zuhörst, anstatt zu dir selbst zu reden? Was er damit meint, ist, dass es so viele Gedanken gibt, die uns runterziehen können, die uns deprimieren können. Und wir hören diesen Gedanken zu, wir hören quasi diesen Stimmen zu, anstatt selber zu uns zu sprechen. Und deshalb haben wir keine Freude und deshalb sind wir so niedergeschlagen oft. Und wir finden diese Selbstansprache immer wieder in der Bibel, zum Beispiel in einem ganz bekannten Psalm, Psalm 103, wo David sich selber zuruft. Er predigt quasi zu sich selber und sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir, David, alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wie könnten Freude und Lobpreis nicht geweckt werden und diese Unzufriedenheit zurückgedrängt werden, wenn wir uns selbst immer wieder an diese vollständige und freie Gnade Gottes in Jesus Christus erinnern? Das ist der Kampf, den wir als Christen Tag für Tag kämpfen müssen, um die Freude an unserem Herrn Jesus Christus für die Errettung, die er geschenkt hat. Dann ab Vers 9 wendet sich Paulus der wichtigen Frage zu, für wen das, was er über David und Abraham gesagt hat, gilt. Ist dieses Geschenk der Vergebung oder der Rechtfertigung durch Glauben allein auf eine bestimmte Gruppe von Menschen begrenzt oder gilt dieses Geschenk für alle Menschen? Die Antwort, die Paulus in diesen Versen gibt, ist die zweite wichtige Lektion, die wir aus diesem Text ziehen sollten: Alle, die glauben, werden von Gott gerechtfertigt. Und die Betonung liegt auf diesem Alle. Alle, die glauben, werden von Gott gerechtfertigt. Wer auf dieselbe Weise wie Abraham und David glaubt, wird genauso wie sie vor Gott gerechtfertigt. Paulus macht deutlich, es geht nicht um unsere Herkunft. Es geht nicht darum, ob jemand beschnitten ist, also Jude ist, oder unbeschnitten ist, also nicht Jude ist. Es geht darum, in Abrahams Fußstapfen zu treten und so zu glauben, wie er geglaubt hat. Dann sind wir seine Kinder, egal ob wir jetzt physisch von ihm abstammen und ob wir unseren Stammbaum bis zu Abraham zurückverfolgen können und auch egal, ob wir 2000 Jahre nach ihm gelebt haben, wie es für die Menschen damals war, die den Römerbrief das erste Mal gelesen haben, oder ob man 4000 Jahre nach Abraham liegt, also nach ihm lebt, also in unserer Zeit. Es ist egal, wenn wir denselben Glauben wie Abraham haben, wenn wir in seine Fußstapfen treten, dann werden auch wir von Gott gerechtfertigt. Lasst mich diese Verse noch einmal lesen. Vers 9. Werden hier nur die glücklich genannt, die beschnitten sind, oder gilt das, was David sagt, auch für die Unbeschnittenen? Wir haben gesehen, dass der Glaube Abraham als Gerechtigkeit angerechnet wurde. In welche Zeit fiel das, also dieses Gerechtfertigtwerden? War er damals schon beschnitten oder war er noch unbeschnitten? Er war noch unbeschnitten. Und dass er dann beschnitten wurde, war ein äußeres Zeichen, eine Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hatte. Denn Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind, und denen darum, wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Klammer auf, das sind wir, diese Unbeschnitten, diese Nicht-Juden, die auch diese Möglichkeit haben, durch den Glauben gerecht gesprochen zu werden. Und dann Vers 12, durch seine Beschneidung ist Abraham aber auch der Vater der Beschnittenen geworden. Und zwar der Vater derer, die sich nicht damit begnügen, beschnitten zu sein, also die nur dieses äußere Zeichen erhalten haben, sondern die in seine Fußstapfen treten und dem Beispiel folgen, dass er, unser Stammvater, uns durch seinen Glauben gab, noch bevor er beschnitten war. Das ist interessant, weil Paulus hier so ein bisschen den Spieß umdreht. Er ist, sagt er, erst der Vater der Unbeschnittenen, und zwar derer, die glauben, und dann ist er auch, sagt er, der Vater der Beschnittenen. Aber auch nur dann, wenn sie so glauben wie er. Nicht unser religiöses Erbe oder der Glaube unserer Vorfahren rettet uns, sondern unser persönlicher Glaube. Und vielleicht als Vergleich, wir sollten uns nicht dafür rühmen, dass Martin Luther vor 500 Jahren die Reformation nach Deutschland gebracht hat. Wenn wir nicht so glauben, wie Martin Luther geglaubt hat, dann bringt uns das rein gar nichts, dass Martin Luther die Reformation nach Deutschland gebracht hat. Und Paulus sagt hier noch einmal, blättert noch mal in euren Bibeln zurück, schaut noch mal nach, schaut noch mal in der Reihenfolge nach. Wann wurde Abraham denn gerechtfertigt? In dem Moment, als er die Verheißung Gottes geglaubt hat. Aber der Großteil der Juden zu der Zeit von Paulus, sie haben die Rechtfertigung von Abraham mit einem anderen Ereignis in Zusammenhang gebracht. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo Abraham von Gott geprüft wurde und seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und die Frage war, würde Abraham Gott gehorsam sein? Das war ein Test. Und viele Juden zu der Zeit haben gesagt, nach dieser Geschichte, nachdem Abraham diesen Test bestanden hat, nachdem er gehorsam gewesen ist, nach diesem Test wurde er quasi gerechtfertigt. Und dann wäre das Ganze natürlich eine ganz andere Geschichte. Dann wäre Abraham tatsächlich aufgrund seines Gehorsams, aufgrund seiner Werke gerechtfertigt worden. Und er sagt jetzt, lasst uns noch mal in die biblische Reihenfolge, in die biblische Geschichte zurückschauen, denn sie macht unmissverständlich deutlich, alle, die glauben, werden gerechtfertigt. Egal, ob sie beschnitten sind oder nicht, weil als Abraham geglaubt hat und gerechtfertigt wurde, war er noch unbeschnitten. Lasst mich zuerst noch mal etwas über diese alle sagen und dann etwas über das Glauben. Scott hat letzte Woche gesagt, dass das Evangelium einerseits exklusiv ist, das heißt ausschließend, und inklusiv, also einschließend, zur selben Zeit. Es ist ausschließend, es ist sehr exklusiv, weil nur die, die an Jesus Christus glauben, gerettet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Wer diesen Weg nicht geht, bleibt draußen, sagt die Bibel. Aber er ist auch zu 100% einschließend, inklusiv, weil es, wie in diesen Texten zum Beispiel, sehr deutlich macht, dass alle, die glauben, gerettet werden. Alle, das heißt jeder, der glaubt, gehört zu der einen Familie Gottes. Alle sind eingeladen. Jeder kann kommen und niemand ist außen vor. Egal, wer du bist, egal, was dein Hintergrund ist, du kannst kommen, du bist eingeladen. Du kannst durch den Glauben gerechtfertigt werden. Und ich freue mich, dass unsere Gemeinde mehr und mehr dieses Alle widerspiegelt, jung und alt, arm und reich, hier geboren oder hier neu zu Hause. Und all diese Unterschiede spielen in der Gemeinde Gottes dann keinen Unterschied mehr. Dass alle auf derselben Grundlage vor Gott gerechtfertigt werden, das gleicht alle sonstigen Unterschiede aus. Es bringt uns alle auf eine Stufe und macht uns eins, weil wir alle vor Gott auf der gleichen Grundlage stehen. Niemand hat irgendwie einen Vorzug vor einem anderen. Niemand ist irgendwie in einer Klasse höher als ein anderer Christ und kann sagen, okay, wir sind die Christen erster Klasse, weil wir schon vorher hier waren, weil wir ein besonderes Erbe haben und ihr seid irgendwie so zweite Klasse. Nein, das ist ausgeschlossen. Wir alle wurden auf die gleiche Weise gerechtfertigt und sind dadurch eins und auf einer Stufe. Das heißt, wenn jemand ausgeschlossen ist, dann nicht, weil er nicht kommen durfte, weil ihm irgendwie die Tür verschlossen war, sondern weil er die Einladung zu der Gnade Gottes nicht annehmen wollte. Kommen wir jetzt noch zu dem Glauben. Alle, die glauben, werden gerechtfertigt. Was heißt es zu glauben? Auch darüber haben wir letzte Woche schon nachgedacht, aber ich finde es wichtig, das nochmal zu wiederholen. Zu glauben heißt, hier sich in Gottes rettendes Handeln für uns zu vertrauen. Wir vertrauen in Gottes rettendes Handeln für uns, was er für uns getan hat, zu unserer Rettung. Und das macht Vers 5 sehr schön deutlich. Da heißt es, wer keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, zu glauben ist eigentlich eine Abkehr und ein Zuwenden unseres Vertrauens. Ich kehre mich bewusst davon ab, auf meine eigenen Werke als Grundlage meiner Errettung zu vertrauen. Ich sage, ich selber kann es nicht tun. Ich kann nichts dazu beitragen. Ich vertraue nicht auf mich selbst. Ich vertraue nicht auf das, was ich tun kann. Und dann wende ich mein Vertrauen einer anderen Sache zu, einem neuen Vertrauen. Ich sage, ich vertraue auf das, was Gott zu meiner Rettung getan hat. Und was er getan hat, das genügt. Das reicht aus. Ich sage, Gott, du hast für mich durch das Sterben deines Sohnes am Kreuz, du hast für mich alles getan, was notwendig war. Du hast genug getan. Ich bin gerettet, nicht weil ich etwas getan oder geleistet habe, sondern weil du alles getan hast, was notwendig ist. Und wenn wir das für uns klar haben, dann können wir die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, auch zufriedenstellend beantworten. Wenn Gott dich fragt, warum er dich in den Himmel lassen sollte, kannst du sagen, weil Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist und so für meine Schuld bezahlt hat. Das ist der Grund, warum wir gerechtfertigt oder frei von Schuld vor ihn treten können. In Kolosser 2 lesen wir, Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, das ist der Zettel, den ich am Anfang meinte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und dann bekommen wir einen neuen Schein, auf dem steht, freigesprochen, reingewaschen durch das Blut Christi. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte enden, die zeigt, dass diese Antwort auf die Frage zu kennen, die ich am Anfang gestellt habe, nicht nur für uns persönlich wichtig ist. Das ist das primäre Anliegen, dass wir für uns eine Antwort auf diese Frage haben, wie wir vor Gott bestehen können und in den Himmel kommen. Sondern sie ist auch, nicht nur für uns, sondern auch um unserer Mitmenschen wichtig, eine Antwort darauf zu kennen. Vor 3 oder 4 Jahren bin ich nichts ahnt nach meiner Mittagspause, damals wohnten wir noch hier hinten im Pulverhochweg, von zu Hause zur Gemeinde gelaufen. Und auf dem Weg, da befindet sich ein Restaurant, das inzwischen seinen Besitzer gewechselt hat. Aber zu dem Zeitpunkt saß der Inhaber dieses Restaurants mit 2 anderen Männern auf der Terrasse und sie unterhielten sich. Und just in dem Moment, als ich vorbeikam, sprachen sie über die Frage, wie ein Mensch in den Himmel kommen kann. Ich bin rückblickend zu 100% überzeugt, dass mich der Heilige Geist genau in diesem Moment an diesen Ort geführt hat. Manchmal haben wir so Momente, wo wir sagen, okay, das war von Gott geführt. Und ich, auch geleitet vom Heiligen Geist, hielt inne und hörte ein bisschen zu und dann klinkte ich mich in das Gespräch ein und es folgte dann ein längeres Gespräch. Wir haben dann 40 Minuten lang über dieses Evangelium von Jesus Christus gesprochen und wie wir durch den Glauben an Jesus in den Himmel kommen können. Und ich konnte mit ihnen diese Frage besprechen und ihnen die biblische Sicht auf diese Antwort oder auf diese Frage erklären. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich möchte euch damit ermutigen. Ich möchte euch damit ermutigen, erstens sprachfähig für das Evangelium zu werden. Wenn dein eigenes Verständnis von diesem Evangelium schwammig ist, dann kannst du es anderen nicht gut erklären. Und ich habe euch ein Buch mitgebracht, das heißt, was ist das Evangelium? Und eigentlich sollte dieses Buch Pflichtlektüre für jeden Christen sein. Als ich ein Jahr in Frankreich als Missionar arbeiten durfte, war es das allererste Buch, was mein Teamleiter mir gegeben hat als Leseaufgabe und hat gesagt, okay Alex, du musst dieses Buch lesen. Und es hat mir sehr geholfen, mein eigenes Verständnis vom Evangelium zu vertiefen. Das heißt, wenn du dieses Buch noch nicht gelesen hast, es gibt eine Ausgabe in der Gemeindebibliothek, die man sich ausleihen kann, aber wir können sicherlich auch noch mehr Bücher davon besorgen. Und dann zweitens, diese Geschichte ermutigt uns auch, dass wir bereit sind oder bereit sein sollen, die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, für das Evangelium zu nutzen. Ich erzähle das nicht, um irgendwie mich jetzt selber mir die Ehre zu geben. Gott hat das diesen Moment geschenkt, aber er hat mir auch in diesem Tag die Bereitschaft geschenkt. Und in Epheser 6 lesen wir, dass wir die Waffenrüstung Gottes anlegen sollen. Und in Vers 15 lesen wir, dass unsere Füße mit der Bereitschaft beschuht sein sollen, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Das ist Teil unseres geistlichen Kampfes, in den wir gestellt sind. Und wir können das tun, diese Schuhe anzulegen der Bereitschaft, indem wir zum Beispiel morgens dafür beten, Gott, bitte lenk du doch meine Schritte und meine Begegnung an diesem Tag, dass ich eine Möglichkeit bekomme, ein Zeugnis für das Evangelium abzulegen, einem anderen Menschen von dieser wunderbaren Nachricht zu erzählen. Und dann ist es vielleicht drittens auch für uns eine Ermutigung, und ich erinnere mich selbst immer wieder deshalb an diese Geschichte, weil sie mir zeigt, Alex, es gibt in dieser Stadt Menschen, hier in unserem Stadtteil, hier in unseren Straßen, hier in unseren Nachbarhäusern. Es gibt hier Menschen, die sich genau solche Fragen stellen, die wissen wollen, wie sie in den Himmel kommen können, die offen dafür sind, das Evangelium zu hören, die nicht sagen, was willst du mir schon erzählen? Gott hat diese Menschen vorbereitet und er möchte uns dazu gebrauchen, diesen Menschen das Evangelium sagen. Und möge Gott uns genau zu diesen Menschen führen und unser Zeugnis des Evangeliums gebrauchen, dass auch sie für diesen Tag, wenn sie eines Tages vor Gott stehen, vorbereitet sind, weil sie an Jesus Christus zu ihrer Rettung geglaubt haben. Lasst uns noch beten. Herr, wir danken dir für dein Evangelium. Wir danken dir dafür, dass wir nicht durch unsere eigenen Werke gerechtfertigt werden, sondern durch den Glauben an das, was Jesus Christus für uns getan hat. Seine Gerechtigkeit wird uns geschenkt. Du hast uns gerettet und wir konnten uns niemals selbst retten. Und ich bitte dich, dass uns diese Gedanken unsere Freude an dir wieder neu entfachen. Oft ist unsere Freude kalt, aber du kannst sie wieder neu erwärmen und unsere Herzen neu erwärmen, dass wir uns richtig darüber freuen, was du für uns getan hast, dass wir erkennen, was für ein großes, unverdientes Geschenk diese Rettung ist. Und dass wir beflügelt von dieser Freude uns bereit machen, anderen Menschen davon zu erzählen. Dass wir Zeugnis ablegen von dem, was du getan hast durch Jesus Christus. Und andere Menschen auch diese wunderbare Rettungsnachricht hören dürfen. Amen.